Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, so viele Besucher im Gottesdienst zu sehen. Gott segne euch. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eine Bibel-App oder eine Bibel-Website, dann schlagt doch mit mir den Philipperbrief auf, ganz am Anfang im ersten Kapitel. Philipperbrief 1. Ich lese euch die ersten 11 Verse nach der Übersetzung Elberfelder Bibel. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich in Erkenntnis und aller Einsicht werde, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Christus Jesus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Seid ihr jemals gefragt worden von einem Freund, einem Therapeuten oder in einem Vorstellungsgespräch? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir heute? Wobei 1 auf der Skala niedergeschlagen, verzweifelt oder hochgestresst ist und 10 voller Freude, übersprudelnd vor Glück. Jetzt stellt euch vor, ihr wäret im Gefängnis, eurer Freiheit beraubt, getrennt von Freunden und Familie, unfähig, die Arbeit auszuüben, die ihr gerne tut. Ungewiss, ob ihr freigelassen werdet oder hingerichtet. Wo auf der Skala würdet ihr euch befinden? In dieser Situation befand sich Paulus, als er seinen Brief an die Gemeinde in Philippi schrieb, einer römischen Kolonie in Mazedonien. Menschlich betrachtet hatte Paulus allen Grund, verärgert, verbittert und niedergeschlagen zu sein. Stattdessen ist sein Brief von Anfang bis Ende gefüllt mit Freude, Herzlichkeit und Dank. Als Paulus an die Philipper schrieb, war die Gemeinde über 10 Jahre alt und sie wuchs stetig. Die Gemeinde war nicht perfekt, aber anders als die meisten anderen Gemeinden, mit denen Paulus zu tun hatte, hatten die Philipper keine gravierenden geistlichen oder moralischen Probleme. Philippi war ganz anders als Korinth. Als Paulus den Brief schrieb, sprudelte er vor Freude. Er dachte nicht so sehr an seine eigene Situation als an ihre Treue. Nicht so sehr an sein eigenes Leiden als an ihre Liebe. Und nicht so sehr an seine eigene Not als an Gottes Plan. Paulus Freude hatte 3 Gründe, die ich mit euch genauer betrachten möchte. Die Ursachen seiner Freude, die Auswirkungen und wie wir Freude in unserem Leben entdecken können. Als erstes, Paulus Freude an der Erinnerung führt zu Dankbarkeit. Paulus Freude an der Erinnerung führt zu Dankbarkeit. In Vers 3 schreibt Paulus, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Woran hat Paulus sich erinnert? Wir können mehr erfahren über Paulus' Aufenthalt in Philippi in der Apostelgeschichte ab oder in Kapitel 16 ab Vers 11. Dort lesen wir als erstes die ermutigende Geschichte von Lydias Bekehrung. Lydia war eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie handelte mit Purpurstoffen und obwohl sie keine Jüdin war, glaubte sie an den Gott Israels. Sie war eine reiche Frau, aber sie schämte sich nicht, am Sabbat mit den anderen Frauen am Flussufer zu sitzen und zu beten. Als Paulus und seine Begleiter mit den Frauen sprachen, hörte Lydia aufmerksam zu. Gott öffnete ihr Herz. Sie kam zum Glauben an Jesus Christus und ließ sich mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Und es war bei Lydia, dass die Philipper als kleine Hausgemeinde anfingen. Diese Erinnerung hat Paulus sicherlich viel Freude gemacht. Aber wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, stoßen wir auf etwas, das Paulus in Philippi passierte, das bei ihm eigentlich traurige oder wütende Erinnerungen vorrufen könnte. Nachdem sie einen Dämon aus einer Wahrsagerin ausgetrieben hatten, wurden Paulus und Silas gepackt, auf den Marktplatz gezerrt, ihrer Kleider beraubt, öffentlich verprügelt und ins Gefängnis geworfen. Aber in seiner Erinnerung sah Paulus über sein eigenes Leid hinaus, hin zu Gottes Werk. Denn durch Paulus und Silas Verhalten und ihr Zeugnis in der Gefangenschaft kam der Gefängnisvorsteher zum Glauben. Diese Erinnerungen brachten Paulus Freude und die Freude führte zu Dankbarkeit. An dieser Stelle lohnt es sich, uns selbst zu fragen, wenn mein Pastor Siegfried oder Samuel oder Marcelino an mich denkt, freut er sich dann über mich? Dankt er Gott für mich? Und noch eine viel wichtigere Frage, wenn unser himmlischer Vater mein tägliches Verhalten sieht, meine Gedanken und Sehnsüchte betrachtet, freut er sich über mich? Vor einigen Jahren habe ich im Fernsehen eine Folge der Krimireihe Bella Block gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Bella Block, eine Krimireihe. Die Folge hieß Weiße Nächte. Es ging um Menschenhandel und um illegale Adoption. Und obwohl es ein Film war, war ich zutiefst betrübt, denn solche Dinge gibt es auch in Wirklichkeit. Und dann dachte ich, Gott muss sich jeden einzelnen Tag, alle Not, alle Gewalt, allen Kummer an jedem Ort in der ganzen Welt ansehen. Das macht ihm mit Sicherheit keine Freude. Als der Film zu Ende war, beschloss ich, ich möchte Gott Freude machen. Wie können wir Gott Freude machen? Die Bibel ist voller Informationen darüber, was Gott Freude macht. Ich habe eine Sache für uns herausgesucht, die im 1. Timotheusbrief steht, also auch einem Brief, den Paulus geschrieben hat. Ich lese euch den Text vor nach der Übersetzung Neues Leben. Im 1. Timotheus im 2. Kapitel in den Versen 1 bis 4 heißt es: Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Gott freut sich, wenn wir beten. Für alle Menschen und ganz besonders für Menschen in Machtpositionen. Vielleicht denkt der eine oder die andere von euch, es gibt Menschen, für die kann ich nicht beten, weil sie so viel Leid und Not verursachen. Aber gerade diese Menschen brauchen unser Gebet. Zum Beispiel so: Lieber Vater im Himmel, du siehst all das Leid und die Not, die dieser Mensch verursacht. Bitte offenbare dich ihm auf eine Weise, dass er die Wahrheit erkennt, seine Sünden bereut und zu dir umkehrt, denn du möchtest, dass jeder gerettet wird. Unsere erste Erkenntnis aus dem Philippa-Text ist also, Paulus' Freude an der Erinnerung führt zu Dankbarkeit. Die zweite Erkenntnis ist diese. Paulus' Freude an der Partnerschaft führt zum Gebet. Paulus' Freude an der Partnerschaft führt zum Gebet. In den Versen 4 und 5 schreibt Paulus: Ich bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Das griechische Wort, das die Elberfelder Bibel hier mit Teilnahme übersetzt, ist Koinonia. Das kennt ihr vielleicht, es gibt die Koinonia-Gemeinde. Koinonia bedeutet so viel wie aktive Gemeinschaft. Es beinhaltet Mitarbeit oder einen Beitrag leisten. Paulus freute sich nicht nur darüber, dass die Philipper zum Glauben gekommen waren, sondern auch darüber, dass sie seine Partner geworden waren. Und zwar Partner in dreierlei Hinsicht. Die Philipper waren seine Partner, die ihm aktiv halfen, das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus Christus, zu verbreiten. Außerdem waren die Philipper seine Partner, die ihn finanziell unterstützten. Im vierten Kapitel in dem Philipperbrief, in den Versen 15 und 16, schreibt Paulus: Ihr wisst, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Die Philipper halfen ihm also, das Evangelium zu verbreiten. Sie unterstützten ihn finanziell und sie waren auch seine Partner, indem sie Gastfreundschaft zeigten, vor allem Lydia, die ihr Haus zur Verfügung stellte. Partnerschaft geht immer in beide Richtungen. Paulus' Beitrag war nicht nur seine Dankbarkeit, seine Ermutigung und seine Lehre, sondern hier in unserem Text ganz besonders das Gebet. In den Versen 9 bis 11 erfahren wir, wofür Paulus betete. Er betete für drei Dinge. Für die Philipper. Zum einen für ihre reife Liebe. Das Wort Liebe ist hier im Griechischen das Wort Agape. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Liebe. Und das Wort Agape hier, das ist die bedingungslose Liebe. Paulus betet dafür, dass ihre bedingungslose Liebe immer reicher würde an Einsicht und Verständnis, damit sie erkennen können, worauf es ankommt. Paulus betete für ihre reife Liebe und er betete für ihren reifen Charakter, dafür, dass sie unverdorben und vorbildlich, lauter und anstößig, heißt es in der Elberfelder Bibel, vor Christus stehen, wenn er wiederkommt. Reife Liebe, reifer Charakter und Paulus betete für ihren reifen Dienst, dafür, dass ihr Leben Früchte trägt. Paulus betont, dass diese Früchte, die guten Taten, nicht aus eigener Anstrengung möglich sind, sondern durch Gottes Geist in jedem bewirkt werden. An dieser Stelle lohnt es sich, uns selbst zu fragen, wie können wir Partner sein, die helfen, das Evangelium zu verbreiten? Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Einigen von euch habe ich sie schon mal erzählt. Ich erzähle sie nochmal, weil das für mich eine so bedeutende und plastische ein Beispiel ist, wie wir als Geschwister zusammenarbeiten können. Es war im ersten Jahr in der Bibelschule. Es war ein Samstag und wir hatten frei. Und wir sind zu viert in ein Restaurant gegangen. Beim Reinkommen in das Restaurant hatte ich sofort in der hinteren Ecke eine Frau gesehen, die war etwa mein Alter und sie war sehr, sehr dick. Sie saß alleine vor einem Teller mit Essen und ich hatte sofort Mitleid. Sie war alleine, ich dachte, vielleicht ist sie einsam, vielleicht ist das Essen da für sie, um sie zu trösten. Und ich wünschte, jemand würde sich zu ihr setzen und mit ihr über Jesus Christus reden. Ich konnte das nicht. Meine Persönlichkeit ist nicht so, dass ich zu den Freunden sagte, entschuldigt mich mal, ich setze mich zu der Dame, die ich überhaupt nicht kenne. Das konnte ich nicht. Bei dem Gespräch, als wir aßen, kamen wir auf die Themen Introvertiertheit, Extrovertiertheit und Empathie. Und in diesem Rahmen unter uns Freunden habe ich diese Frau erwähnt, die in der Ecke saß und für die ich Mitleid empfand. Und zu meiner Überraschung passierte dann Folgendes. Eine zweite von uns sagte, sie hätte sie auch gesehen und sofort für sie gebetet. Und dann stand die dritte auf, ging zu ihr rüber und lud sie zu uns an den Tisch. Die dritte hatte sie nicht gesehen, weder beim Reinkommen noch hatte sie für sie gebetet, aber sie hatte die Gabe, rüberzugehen, sie einzuladen, und dann haben wir über das gesprochen, was gerade in unserem Leben passierte, nämlich die Bibelschule, und so konnten wir unseren Glauben teilen. Wenn wir Partner sein wollen, die helfen, das Evangelium zu verbreiten, dann müssen wir uns bewusst machen, dass Jesus uns dazu beauftragt hat. Und der Heilige Geist hat uns dazu ausgerüstet mit unterschiedlichen Gaben. Wir müssen unsere Schwächen eingestehen und unsere Stärken einsetzen. Und wir müssen als Team zusammenarbeiten zur Ehre Gottes. Unsere zweite Erkenntnis aus dem Philippa-Text ist also, Paulus' Freude an der Partnerschaft führt zum Gebet. Die dritte Erkenntnis, und es gibt vielleicht ganz viele, aber ich habe nur drei herausgeschrieben. Die dritte Erkenntnis ist, Vertrauen in Gottes Werk führt zu Freude. Vertrauen in Gottes Werk führt zu Freude. In Vers 6 schreibt Paulus, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk bei euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Paulus hatte grenzenloses Vertrauen in Gott. Aber woher kam dieses Vertrauen in Bezug auf die Philipper? Und worauf genau vertraute Paulus? Lasst uns noch einmal zurückschauen, wie Paulus überhaupt nach Philippi gekommen war. In der Apostelgeschichte in Kapitel 16 ab Vers 6 lesen wir, dass Paulus und seine Begleiter durch Phrygien und Galatien gereist waren, weil der Heilige Geist sie davon abgehalten hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Dann wollten sie nach Bithynien, aber auch das ließ Gottes Geist nicht zu. Schließlich erreichten sie die Hafenstadt Troas. Dort hatte Paulus eine Vision von einem Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Nach dieser Vision machten sich Paulus und seine Begleiter sofort auf den Weg nach Mazedonien in die Kolonie Philippi, denn ihnen war klar, dass Gott sie gerufen hatte. Also woher kam Paulus' Vertrauen in Bezug auf die Philipper? Es kam daher, dass es von Anfang an nicht Paulus' eigene Idee war, nach Philippi zu gehen, sondern Gottes Plan. Und gerade weil es Gottes Plan war, war Paulus zuversichtlich, dass er sein gutes Werk, das Gott bei den Philippern angefangen hatte, vollenden würde. Was ist dieses gute Werk? Um diese Frage zu beantworten, hilft es, in Paulus' große theologische Arbeit zu schauen, in den Römerbrief. Und ich habe mich gefreut, als Siegfried von angesagt hat, dass in dem Bibelgesprächskreis ab nächste Woche mit dem Römerbrief angefangen wird. Das ist wirklich ein ganz fantastisches Werk, was Paulus geschrieben hat. Es hilft immer, da mal hereinzugucken. Es hilft für unsere Frage, was Gottes gutes Werk ist. In Kapitel 8, in den Versen 29 bis 30 heißt es, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Gottes gutes Werk ist der gesamte Prozess der Erlösung. Er besteht aus drei Teilen: der Rechtfertigung, der Heiligung und der Verherrlichung. Als erstes kommt die Rechtfertigung. Das ist ein einmaliges Ereignis, das passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. In meinem Beruf würde man sagen, jemand wird freigesprochen. Nicht, weil er unschuldig wäre oder weil es keine Beweise für seine Taten gäbe, sondern allein aus dem Grund, weil eine Person an Jesus glaubt. Freispruch, keine Strafe. Als zweites kommt die Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess. Wir werden hier auf der Erde nicht damit fertig werden. Es ist ein Prozess, bei dem wir durch das Wirken des Heiligen Geistes Jesus immer ähnlicher werden. Immer liebevoller, immer gnädiger und immer weniger sündhaft. Und schließlich kommt die Verherrlichung. Die werden wir hier auf der Erde nicht mehr erleben. Wenn die Verherrlichung passiert, dann werden wir so vollkommen sein wie Jesus. Aber das passiert erst, wenn Jesus wiederkommt. Das ist Gottes gutes Werk. Wie können wir so zuversichtlich sein wie Paulus? Wie können wir Gott vertrauen? Lasst mich euch ein negatives Beispiel geben, wie man kein Vertrauen gewinnen kann. Vor einigen Jahren hatte ich eine Fortbildung gemacht, die ging über ein Jahr oder über 9 Monate, der Sommer war ausgenommen, einmal im Monat über ein Wochenende. Damals hatte ich noch kein Auto. Ein ganz anderes Leben war es ohne Auto. Ich wollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Das hätte etwa mit Umsteigen und Weg von hier nach dort 2 Stunden gedauert. Ich hätte den Weg gerne auf mich genommen, denn es war mir die Sache wert. Aber eine Kursteilnehmerin sagte, ich habe doch ein Auto, ich hole dich ab. Dann dauert es nur eine halbe Stunde. Beim ersten Mal, als ich wartete, dass sie mich abholen wollte, kam sie eine halbe Stunde zu spät. Beim zweiten Mal rief sie an und sagte, sie schafft es nicht, mich abzuholen. Dann bin ich doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Beim dritten Mal kam sie wieder zu spät. Glaubt ihr, dass ich beim vierten Mal das Vertrauen hatte, dass sie pünktlich ist? Warum nicht? Weil ich sie kennengelernt hatte. Sie hatte ihren Charakter gezeigt und der war nicht zuverlässig. Aber Gott ist zuverlässig. Das werden wir erfahren, wenn wir ihn kennenlernen. Wir können ihn kennenlernen, indem wir täglich aufmerksam in seinem Wort lesen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel offenbart Gott seinen Charakter und die Beziehung, die er mit uns haben möchte. Außerdem können wir Gott kennenlernen, wenn wir mit ihm reden, das heißt beten. Aber dazu gehört nicht nur, dass wir pausenlos plappern, was wir dürfen, aber wir müssen Gott auch zuhören, wenn er uns was sagen möchte. Wenn wir Gott kennenlernen, können wir das gleiche Vertrauen haben, das Paulus hatte. Und dieses Vertrauen führt zu Freude, egal wie die Umstände sind, denn die Zukunft liegt in Gottes Hand. Amen.